Hallo, Basti.
Hallo, na Leonard.
Wir machen schon wieder eine Tech-Week-Folge. Die dritte. Es ist auch Tag 3, oder? Ja, ist sehr passend. Mittwoch.
Stimmt.
Montag sind wir angekommen. Ja, und heute mit dir. Wer bist denn du überhaupt?
Ich bin Basti, Bastian Krause und seit inzwischen 8 Jahren bei Pingotronics dabei und wie ich das mitbekommen habe, der erste aus dem Integrationsteam.
Das, wir haben es vielleicht ein bisschen vorbesprochen. Das ist,
Vielleicht.
oh Mann, das hätte so souverän hätte es werden können, wenn ich es nicht
Naja.
ruiniert hätte. Wir hatten Michael, einen unserer drei Michaels. Also den wir bisher schon hier
Du
im
meinst den
Podcast.
USB-Michael?
USB-Michael, ja, der war auch mal Integrations-Michael. Ist jetzt aber Kernel-Michael, richtig.
Nee,
Nee, Grafik, oh Mann.
Ja, der Übergang ist ja
Das
an der
ist,
Stelle fließend.
ja, das
Also
ist.
USB ist jetzt ja auch nicht so klassisch Grafik,
Das
aber.
sind sehr verwandte Themen. Ja. Integrations-Basti.
Ja.
Was machst du so im Produktivbetrieb so?
Ja, ich kümmere mich darum, die ganzen Komponenten, die wir so in den verschiedenen Teams entwickeln, also den Kernel, den Bootloader, vielleicht die ein oder andere User Space Komponente, GStreamer oder so, hattet ihr vielleicht schon hier im Podcast oder so, sonst kommen wir heute bestimmt im Laufe der Episode nochmal drauf. Ich glaube, Michael hat da was von was erzählt, weil er da inzwischen was
Weil
macht,
er,
ne?
ja.
Genau.
Also, schätze ich.
Müsst ihr nochmal nachhören,
Ich muss
sonst.
den auch mal nachhören,
Ja,
ja.
genau. Genau, diese ganzen Komponenten, die sind ja, die
Softwarekomponenten.
sind Softwarekomponenten, genau, und man hat dann ja am Ende irgendwie ein Produkt und das möchte man ja,
Hardwareprodukt.
ich würde sagen, zu dem Produkt
Ein
gehört sowohl Hardware als auch Software, genau, und
es
die,
ist embedded, ne?
ja, genau,
Ja.
ja, der Name ist Programm, genau, und man will ja den Softwarestand zusammenstöpseln. Das heißt, muss die ganzen Komponenten, irgendwie Bootloader und Kernel und User Space zusammenbauen, damit das vom Bootloader zum Kernel zum User Space bootet und am Ende, was auch immer das Produkt dann am Ende macht, ja, irgendwie irgendein Ticketautomat oder so, soll dann da im Endeffekt die Kundenapplikation, also aus unserer Sicht Kundenapplikation, also die Applikation, die dann User-facing sozusagen ist, am Bahnsteig vielleicht steht und mir das Bahnticket verkauft oder so, genau, muss zusammengestöpselt sein und dazu bauen wir ein BSP, ein Board Support Package, was diese ganzen Komponenten sozusagen vereint und in einem Zustand zusammensteckt, so dass wir das auch testen können. Also jetzt vielleicht nicht so klassisch paketbasiert, wie man das vielleicht sonst kennt, irgendwie von einem Debian, Ubuntu oder sonst irgendwie was,
Sondern
sodass
man
man
lädt das ISO runter und dann installiert man alle Pakete hinterher,
genau
die
und
man
updatet
braucht.
irgendwie das eine Paket und dann das andere und installiert noch das eine nach, weil das war nicht in der Standardinstallation mit drin oder so.
Wenn es kaputt geht, repariert man es eben.
Genau, und schreibt irgendwie in /etc rum und konfiguriert sich das alles so hin, sondern ein Produkt hat ja einen sehr spezifischen Anwendungsfall und soll genau in dieser Konfiguration halt auch getestet sein, weil wenn man irgendwie jede Komponente irgendwie austauschen kann, ohne die ganzen anderen Komponenten auszutauschen, hast du ja eine riesige Testmatrix. Also musst dir vorstellen, dass du oder dass so ein Debian-Maintainer sozusagen ja für immer gucken muss, wie seine Dependencies sind und dass er möglichst mit allen Versionen von anderen Komponenten zusammenarbeiten können muss.
Also ein Maintainer sorgt dafür, dass diese Softwarepakete gepackt sind
Ja.
und Dependencies, also Softwareabhängigkeiten, also Bibliotheken, die diese Software braucht, die muss man halt festlegen, welche das denn sind und in
Das
welchen
hilft dann ja.
Versionen die so kompatibel
Genau.
sein könnten.
Ja.
Und genau, dann bei Debian, der Linux-Distribution, dann liefert man diese Pakete halt aus und sagt, oh, und dann musst du auch noch dieses Paket her installieren für die Abhängigkeiten.
Genau.
Aber so läuft es nicht.
So läuft es nicht. Genau. Bei einem Produkt ist es üblicherweise so, dass man halt vorher festlegt, welche Komponenten man hat und man sucht sich die in der Version, in der möglichst neuesten Version aus, guckt, dass die zusammenarbeiten und liefert die genau in dieser Kombination aus. Und wenn man sagt, man will ein Update machen, dann sucht man sich jeweils die neueste Version von den Komponenten aus. Verändert sie eventuell irgendwie auch für den Embedded Use Case, also vielleicht nicht für, keine Ahnung, alles auf 100% gedreht oder so, sondern vielleicht nur limitiert auf die Features, die man wirklich braucht, um irgendwie ein bisschen ressourcensparend zu sein, um vielleicht auch die limitierten Speicherbedarf oder so gerecht zu werden aus und kann halt genau diese Komponenten in genau dieser Version zusammen testen und hat damit halt einen überschaubaren Testaufwand, weil man ja weiß, mein SSL irgendwie, Version, keine Ahnung, 3, passt zu, keine Ahnung, meinem User-Space-Programm, was irgendwie verschlüsselte HTTPS-Verbindungen aufbauen will, zusammen und funktioniert sowohl in der kompilierten Form als auch zur Laufzeit, wenn das Produkt dann halt bootet.
Nicht nur, weil ich davon ausgehe, dass es zusammenpassen kann, sondern weil ich es genau so einmal zu einem großen Softwarebündel zusammengepackt habe und es halt als solches ausprobiert habe.
Genau.
Dann nimmt man dieses Softwarepaket, packt das auf das Gerät raus drauf und dann liefert man das so aus.
Ja. Ja, gut. Das ist das, was ich den ganzen Tag so mache. Ne? Dafür gibt es halt spezielle Bildsysteme. Da gibt es irgendwie Yocto und PTXDist und so, die sich eben genau darum kümmern. Und das ist so eigentlich mein Alltag. Und zum Integrationsteam, beziehungsweise in das Thema des Integrationsteams passen dann halt auch am ehesten, jetzt, wie gesagt, das ist alles nicht so ganz schnittscharf, weil die Grafiker kümmern sich natürlich irgendwie um Grafik im Kernel, aber vielleicht auch um Komponenten wie GStreamer im User Space. Und aber andere Komponenten im User Space sind dann tendenziell eher bei den Leuten im Integrationsteam verhaftet. Und da wollen wir heute?
Da wollen wir hin.
Drüber reden.
Da wollen wir hin. Du hast es schon angesprochen. Ne? Manchmal hat man halt eine Benutzeroberfläche, die man, die unser Kunde seinen Kunden zur Verfügung stellen möchte,
quasi. Was ist das? Ja. Also sonst wäre es irgendwie auch kein Produkt, oder wenn ich mit dem Produkt nicht interagieren könnte auf die eine oder andere Art und Weise, dann wäre es ja ein bisschen schwerer, Spaß. Oder?
Ja. Vielleicht wird es ja warm, ja, oder so. Dann hast du eine Heizung gebaut.
Das stimmt.
Ja. Aber sobald man es einstellen möchte, hat man vielleicht auch einen Bildschirm zum Beispiel dran und möchte was anzeigen.
Ja.
Was hat man da denn so für Optionen?
Genau, man hat im Prinzip im Embedded-Bereich gibt gar nicht so viele Optionen, weil man hat ja sozusagen die limitierten Ressourcen. Also du kannst nicht jetzt einfach irgendwie dein, wenn du irgendwie in der Vergangenheit lebst, irgendwie dein X-Windows-System oder so und hast da irgendwie eine Maus und eine Tastatur dran, sondern du hast üblicherweise...
Dann startet er und zeigt erstmal den Desktop an.
Genau, dann loggst du dich ein und dann, weiß ich nicht, installierst du dir deinen Browser nach oder so. Und
im Hamster steht dann, drücken Sie jetzt hier, machen Sie die Applikation auf.
Genau,
ja.
Surfst auf, irgendwie sonst sowas.
Ja. Sondern, nee, so nicht. Sondern so Gerät nicht. Geht an und Applikation ist sofort so quasi Vollbild und zeigt alles an, was es soll. Das ist so eher die Idee.
Sofort. Also möglichst sofort natürlich, aber kommt natürlich auch auf den Anwendungsfall an. Ja. Also wenn du das Produkt irgendwie keine Ahnung, irgendwann morgens zu Betriebsbeginn einmal startest oder das Gerät sowieso quasi durchläuft oder so, ist es vielleicht ein bisschen egaler, wie lange das Gerät dann im Endeffekt bootet. Aber natürlich Ziel soll sein, dass man möglichst schnell die Benutzeroberfläche sieht. Und ja, durchgesetzt haben sich eigentlich Qt, also Qt, und in letzter Zeit immer wieder und immer mehr, und das ist das Thema, mit dem du mich sozusagen hier reingebracht hast, was auch viele Leute tatsächlich, die Embedded hören oder so, staunen lässt, Browser. Browser sind tatsächlich eine Technologie, die in letzter Zeit immer gefragter wird, um eine Benutzeroberfläche darzustellen.
Also Qt, das, ich habe übrigens lange Zeit nicht verstanden, worüber ihr geredet habt, als ihr Qt gesagt habt.
Ja.
Denn die Buchstaben, die sonst in dieses Wort gehören, kommen einfach nicht unbedingt drin vor.
Ja.
Genau, Qt, das ist so ein Toolkit, also so eine Softwarebibliothek, um Benutzeroberflächen zusammenzubauen.
Ja, genau.
Die schreibt man dann in C++ ist, glaube ich, so das Native, da ist Qt selber drin geschrieben. Mhm. Kann man bestimmt auch Bindings benutzen, um das.
Ja, da gibt's
mit anderen.
Ganz viele. Also, ich glaube, da musst du dir noch mal jemand anders einladen, um
hier. Ja, ist auch, soll gar nicht so wichtig sein, sondern das ist so, wie man halt normale native Software schreibt für so ein Gerät.
Ja.
Und da klingt jetzt Browser erstmal ganz genau wie das Gegenteil. Also. Und ja, okay, also Qt kompiliert halt irgendwie runter in C++, ist C++ kompiliert runter in so ein richtiges Programm und so, wird ausgeführt, das klingt alles auch irgendwie schnell, ja, und ressourcensparend oder so. Und jetzt sagst du, eigentlich wollen die Leute gerne das im Browser machen und ihre Applikation in JavaScript schreiben.
Ja, warum nicht?
Warum nicht? Ja, gut, wahrscheinlich reicht es einfach mittlerweile so von der Hardware, die man hat.
Das ist tatsächlich, glaube ich, ein großer Aspekt, dass es einfach für relativ geringes Geld, insbesondere wenn man von großen Stückzahlen redet, dass da einfach die Ressourcen, die man hat, dann doch ausreichen, dass man sagt, ich bin jetzt nicht so super limitiert, dafür kaufe ich mir halt erkaufe ich mir sozusagen, dass ich halt nicht einen speziellen Qt-Entwickler haben muss, dass ich da irgendwie Lizenzgebühren an die Qt Company irgendwie bezahlen muss, sondern ich nehme halt das, was ich, weiß ich nicht, für irgendwie meine Webseite, meine Webapplikation mache. Warum sollte ich das nicht auch vielleicht auf einem Embedded-Gerät machen können? Weil es gibt halt ganz viele Webentwickler und wenn man halbwegs weiß, wovon man redet, und da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, dann kann man halt relativ einfach eine Webseite mit HTML, CSS, JavaScript zusammenbauen, die auch ein nettes User-Interface baut und die auch performant genug ist. Und ich würde behaupten, dass ganz viele Geräte da draußen, ganz viele Produkte, ganz viel Sachen, mit denen wir im Alltag interagieren, schon Browser sind, ohne dass wir wissen, dass es Browser sind.
Ja, die Browser, die da so zum Einsatz kommen, also es scheint mir nicht so mein Firefox zu sein, den ich halt so auf dem Rechner benutze, weil der hat zum Beispiel Bedienelemente dran, wo ich auch mal zurückgehen kann auf die Seite vorher.
Ja.
Das sehe ich ja, also dann und wann sieht man auch Dinge am Ticketautomaten, die man vielleicht nicht sehen sollte, an Bedienfenstern, aber ich sag mal, normalerweise ist das da nicht.
Und das ist nicht, ja, genau.
Sondern der wird eher der Browser in so einem abgespeckten Modus benutzt.
Ja, abgespeckt. Also manchmal redet man irgendwie so von Kiosk-Mode. Das ist halt, also vielleicht muss man an der Stelle nochmal ein bisschen unterscheiden. Der Browser an sich unterscheidet sich ja nochmal von der Browser-Engine. Da können wir gleich nochmal drauf kommen. Das, was man so üblicherweise so an Benutzerelementen, also ich stelle mir vor, irgendwie rechts sind irgendwie so ein Bookmark-Knopf und dann ist da so eine Adresszeile, da hacke ich irgendwie pangotronics.de rein und dann darunter ist irgendwie ein Feld oder so ein Bereich sozusagen, wo dann wirklich die Website reingerendert wird.
Und das ist ein Browser. Also wenn ich im Browser,
das ist ein Browser,
genau. Dann ja. Ist das so, was ich erwarte, ja.
Genau, und ich würde sagen, das ist halt ein Desktop-Browser.
Ja.
Das mag auch mal vorkommen, dass ich so eine Art von Browser auch auf einem Embedded-Gerät sehe. Vielleicht auf einem Smart-TV oder so, wo ich auf die Smart-TV-Taste drücke und sage, ich möchte jetzt nicht nur irgendwie die Mediatheken und, keine Ahnung, den Streaming-Dienst meiner Wahl angucken, sondern ich will, weiß ich nicht, irgendwas, wo es halt vielleicht keine Applikation gibt oder so, dann kommt da auch sowas Ähnliches hoch wie einen Browser. Also der wird auch irgendwie eine Adresszeile haben und ich kann vielleicht mit meiner Fernbedienung da drauf rumdrücken und sagen, jetzt bitte auf, keine Ahnung was, die Webseite meiner Wahl gehen und da Nachrichten lesen oder vielleicht auch ein Video oder sowas gucken.
Pangotronics.de, Kernel Podcast.
Genau,
ja,
darüber hören. Ja,
ja, das sehr empfehlenswert.
Richtig. Aber bei den bei so Produkten wie einem Ticketautomaten oder so will ich das halt nicht. Ich will halt nicht, dass der Benutzer in die Adresszeile klicken kann und dann
Bezahlseite überspringen.
Genau, da irgendwie den Parameter auf is already paid oder irgendwas auf einsetzen kann oder so. Das wäre schlecht. Ich will das halt alles unter Kontrolle haben und ich will halt wirklich nur das, was der Browser rendert im üblichen Fall anzeigen. Oder ich will irgendwie noch meine UI draußen drumherum anzeigen. Genau. Aber auch das ist einfach ein Browser. Es ist jetzt vielleicht nicht der klassische Browser, wie ich ihn kenne, aber es ist die gleiche Engine drin, im Zweifelsfall, die ich auf dem Desktop vielleicht benutze. Denn warum sollte man für einen Embedded-Browser eine komplett neue Engine bauen? Das wäre ja, also...
Ja, neue Engines bauen ist ein bisschen aus der Mode gefallen.
Ja, im Gegenteil ist das gerade so der Fall. Ne? Also früher, hast du gerade noch erzählt im Vorgespräch, dass wir
inzwischen... Ich habe viele Hypothesen aufgestellt, die ich nicht geprüft habe.
Ja.
Lass einen Podcast. Wir werden sie einfach so wiederholen.
Ja. Genau, also inzwischen sind wir auf 3 große Browser-Engines runter. Das waren mal deutlich mehr. Wir sind... Lassen wir zusammensammeln. Wir sind bei Firefox. Das ist die Gecko Engine.
Gecko Engine, genau.
Ja. Dann gibt's Chromium und Chrome und
Edge
inzwischen. Also das, was früher mal Internet Explorer war.
Opera macht, glaube ich, auch.
Ja, genau. Also es gibt da jeweils halt auch noch so andere. Also der Browser-Name hat halt nicht unbedingt was mit dem Engine-Namen zu tun, ne? Bei wir werden gleich noch drauf kommen, aber ja, genau, also die ganzen Browser, die Blink Engine benutzen, Chrome, Chromium und so, aber auch irgendwie, keine Ahnung, Amazon Silk oder so, was man auf irgendwie so einem Fire TV Stick oder sowas findet zum Beispiel, das ist auch ein Blink quasi. Oh. Genau, und dann als dritte große Engine, die es noch gibt, das ist die WebKit Engine, die findet man in Safari, in iOS und auch da, wo man sie vielleicht nicht erwartet, denn es gibt da verschiedene Ports da drin und diese Ports sind spezialisiert auf einen, auf einen Anwendungsfall, würde ich sagen. Also es gibt einen Port, der ein PlayStation-Port zum Beispiel. Also Sony hat einen Port gebaut, der einen WebKit-Browser auf eine PlayStation draufbringt, weil auch da kann man wie auf einem Smart-TV auch die halt so als Entertainment-Büchse da irgendwie an seinen Fernseher anschließen und da rumsurfen.
Die diese Ports leben dann direkt in demselben Quellcode Repository wie WebKit an sich?
Wie die Engine, genau, ja, wie WebKit an sich.
Ach, damit sie nicht kaputt gehen mit Softwareänderungen oder?
Genau, weil sie sozusagen harte Dependencies haben und wenn man was an dem Core vielleicht ändert, muss man vielleicht auch die jeweiligen Ports nachziehen.
Und pragmatisch.
Ja, genau. Genau, und dann gibt es noch die GTK-Engine. Das heißt, wenn man meinetwegen so ein GNOME installiert, dann hat man als Standardbrowser zum Beispiel Epiphany. Und auch das ist ein WebKit.
Okay, also die, das heißt, wir haben die Gecko-Engine hinter Firefox. Mhm. Wir haben Blink hinter Chrome und Dingen, die aus Chrome entstanden sind.
Genau.
Und wir haben WebKit für Safari und...
Genau. Und Blink ist halt auch mal aus WebKit entstanden. Oder was heißt entstanden? Also am Anfang war es so, dass Google, die ja hinter Chromium und Chrome stehen, sozusagen auch auf WebKit gesetzt haben und haben da relativ viel contributed, also das heißt Patches geschickt und so. Und irgendwann haben sie gesagt, na, wir haben ja so ein bisschen unsere eigenen Ideen und wollen es nicht immer mit Apple, die halt hinter WebKit stehen als Hauptmaintainer, und den Core Maintain und halt auch ihre iOS und Safari Anteile, die heißen nicht Ports, weil Ports sind irgendwie nur so fremd Dinge in WebKit. Wo wollte ich drauf hinaus?
Wie sich Blink entwickelt hat.
Ah ja, genau. Und irgendwann haben die gesagt, wir wollen unsere eigenen Entscheidungen treffen können, wir wollen nicht immer mit Apple sprechen müssen. Das heißt, wir forken das. Forken, genau, wir haben an irgendeiner Stelle, sagen wir, wir nehmen WebKit so, wie es ist und ab jetzt ist das ein eigenes Repository mit unserer eigenen Politik. Wir sind jetzt die Maintainer. Ihr macht weiter, was ihr wollt. Und ja, an der Stelle haben sie sich sozusagen so aufgespalten und haben jetzt, glaube ich, nicht mehr so, also ich bin jetzt kein absoluter Chromium-Experte, muss vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen oder so, aber die haben nicht mehr viel miteinander zu tun. Chromium ist halt eine sehr, sehr riesige oder... Naja, also nicht Chrome, das ist immer so ein bisschen, ne? Ob man da von der Engine redet oder dem Browser an der Stelle, aber Blink ist halt, hat halt nicht mehr viel mit WebKit zu tun und ist halt riesig geworden.
Also wenn man jetzt eine Änderung hätte, die man in Chromium drin hat, also in der Blink Engine,
ja,
dann würde die einfach nicht mehr auch in WebKit reinpassen.
Da wird nichts mehr cross-gemerged, soweit ich weiß, nee.
Okay, das heißt, die haben sich wirklich komplett auseinanderentwickelt.
Genau.
Das heißt, es gibt 2,5 Browser-Engines. 2,75.
Also ich würde schon von 3 reden und es gibt auch, glaube ich, noch ein paar andere kleine, aber die jetzt hier, glaube ich, nicht so sehr der Rede wert sind. Und es gab früher halt, hast du zumindest gesagt vorhin, noch die ein oder andere mehr.
Ich war der Meinung, dass Opera halt ihre eigene gemacht haben und
der Internet Explorer, also als er noch Internet Explorer hieß, hatte auch war auch seine eigene Engine, bevor sie auch auf Blink gesetzt haben, ja.
Gab es nicht eine Zeit lang Edge auch mit eigener Engine? Ist auch nicht so wichtig.
Das weiß ich nicht genau.
Wie die Blinden reden wir hier von mir. Ja, genau. Wir tun einfach so, als hätten wir Kompetenz im ganzen Windows-Umfeld. Das kann ja so schwer nicht sein. Ja, was haben wir denn jetzt besprochen? Warum möchte man Browser haben im Embedded-Umfeld?
Vielleicht können wir mal ganz kurz noch mal zurück zu den Engines. Also muss ich wahrscheinlich auch, also ich hatte vorhin gesagt, man will nicht unbedingt eine Engine selber bauen, weil es gibt ja, also es gibt zwar nur noch 3, es hat sich auf diese 3 sozusagen runter, sind wir runter und wenn man so eine Engine sich anguckt, dann ist das schon ein ganz schönes Biest. Also wenn man mal irgendwie sagt, naja, man hat jetzt so einen Browser und aber da funktioniert irgendwas nicht oder irgendeine neue API oder sowas oder man braucht ein neues Feature, dann ist das ein ganz schönes Monster. Wir reden hier von, also es gibt ja diese LOC-Maßeinheit, Lines of Code, und wir reden hier von einem Vielfachen, also wirklich irgendwie, ich kann es nicht jetzt nachgucken sollen, aber es ist wirklich mehr als 10-fach so groß wie meinetwegen der Linux-Kernel. Also das sind wirklich, wirklich massive Codebases. Im Fall von WebKit in C++ geschrieben, in großen Teilen, aber auch so Objective-C, je nachdem, ob man da in den iOS- oder Safari-Anteil reingeht, oder dieser ganze Core ist in C++ geschrieben. Bei Blink sieht das, soweit ich weiß, nicht anders aus. Und bei Gecko ist es, glaube ich, auch so, aber da habe ich ehrlich gesagt noch nie reingeguckt.
Das heißt, du würdest sagen, eine Browser-Engine schreiben wäre schon eher so 3-4 Tech-Weeks und nicht in einer zu machen.
Ja. Da musst du dich schon ganz schön drauf konzentrieren,
Leonard. Nee, also wir sprechen auf jeden Fall von mehreren Entwickler-Lebenszeiten.
Fassen. Oh ja, auf jeden Fall. Also viele, viele Entwicklerjahre stecken da drin und
Entwicklerinnenjahre. Entwicklerinnenjahre, also, ja. Das ist mir gerade aufgefallen, wir sollten da schon ein bisschen vorbildlicher werden.
Ja, das stimmt. Genau, mir würde jetzt auch so gar kein anderes Softwareprojekt einfallen, was diese massive Komplexität an den Tag legt.
Ja,
das. Von daher, vielleicht erstmal gucken, ob wir mit den 3 Engines, die wir haben, nicht vielleicht auch die Embedded-Sparte mit abgedeckt bekommen, bevor wir hier unsere eigene TechWeek-Engine oder PTX, Pengotronics Engine an den Start bringen. Also ich meine, Not Invented Here ist ja großer Leitspruch, aber ob man da wirklich eine eigene Browser-Engine gleich, also weiß nicht. Sonst kann man ja vielleicht sich Google zum Vorbild nehmen und erstmal
WebKit forken oder
ja,
so.
Ja, warum nicht?
Ja, genau. Das machen alle großen Player.
Ob das so security-mäßig eine gute Idee ist, also was da so an CVEs jeden Tag, jede Woche bei rumkommen, ist noch eine andere Frage. Aber vielleicht ist es ja für den Embedded Use Case üblicherweise ist es ja vielleicht nicht so relevant, weil ich genau weiß, die Inhalte, die ich anzeige, sind in den allermeisten Fällen halt, habe ich selber unter Kontrolle. Das heißt, die allermeisten CVEs werden mich bei meinem Produkt wahrscheinlich nicht betreffen. Das heißt, ja, wir können eine von den Engines forken.
Also ja, es ging jetzt gerade darum, dass halt es immer wieder, also es ist halt eine riesige Softwarebasis und entsprechend werden auch immer Sicherheitslücken gefunden.
Genau.
Und wenn man halt Inhalte aus dem Internet anzeigt, dann kann man halt auch diese Softwarelücken ausnutzen.
Genau. Aber gut. Das ist übrigens der Hauptpunkt oder einer der Hauptpunkte, wie die PlayStation-Leute, die gerne ihre PlayStation selber unter Kontrolle haben, die entsprechend routen können. Sie suchen sich halt in dem Browser, der da drin ist.
Aus der langen Liste der Sicherheitslücken.
Genau, die noch nicht gepatcht ist, machen irgendwie eine Seite, die da vielleicht heißt ownmyplaystation.irgendwiewas kommen oder so, was auch immer. Das hofft man dann mit dem PlayStation-Browser drauf und der nutzt halt die eine Sicherheitslücke aus und schon hat man vielleicht irgendwie die erste von mehreren Sicherheitslücken, um da vielleicht die PlayStation zu routen oder so.
Wir hatten gestern auch das Ausnutzen von Sicherheitslücken für den Nintendo DS oder so. Ah. Ich glaube, das haben sie auch einmal mit WebKit gemacht.
Ja.
Den aufgemacht, ja.
Es hängt sicherlich mit den Lines of Code und der Komplexität zusammen, dass das da natürlich auch, also es ist halt eine riesige Angriffsfläche, wenn man denn nicht die Inhalte, die man anzeigt, unter Kontrolle hat, wie das halt bei so einem Smart TV oder so einer dem Entertainment oder naja, also der PlayStation, die da sozusagen mich irgendwie auf meinem Beamer irgendwie die, keine Ahnung, die Mediathek oder so, die keine App hat, anzeigen lassen will. Die will halt nicht limitieren, die nur auf Sony.com oder so, die will halt jede Website, die es gibt, anzeigen können.
Aber so ein Ticketautomat, der wird halt die eigene Applikation anzeigen. Wenn alles gut nicht läuft. Aus dem. Ja, gut. wenn man halt keinen Fehler in der Handhabung der Benutzereingaben findet oder sowas.
Genau, ja.
Drücken Sie den Konami-Code auf dem Bildschirm oder sowas. Mhm. Dann wird gut. okay, wir haben hast du schon über die Ports geredet? Mhm. PlayStation hast du erwähnt.
GTK hatte ich erwähnt.
Ja.
Und der wichtigste, den haben wir rausgelassen. Der allerwichtigste. Ja, jetzt kommt hier die Spannungskurve richtig zum Tragen. Der heißt WPE. Und das heißt Webplattform für Embedded. Das heißt, das ist ja genau das,
was wir suchen. Das klingt, als wären wir zuständig. Ja.
Zuständig, ja, genau. Das ist zumindest, es klingt genau nach dem, was wir brauchen, wenn wir unser Embedded-Produkt mit einem Browser ausstatten wollen und unsere UI da drin implementieren wollen, ja.
Was ist das so? Das ist, ist das eine Bibliothek, die ich baue, oder ist das so ein Stück Software, was ich baue und ausführe und dann macht es Sachen? Was ist WPE?
Ja, das ist der Embedded Flavor quasi für WebKit. Das heißt, wenn ich WebKit baue, dann entscheide ich mich für einen von diesen Ports oder also Safari oder iOS.
Die Engine eigentlich nur. Also es geht jetzt nicht darum, dass dann auch die Benutzeroberfläche angezeigt wird oder so.
Wir reden hier wirklich im Moment nur von der Engine, genau.
Okay, und dann ist das eine Bibliothek, die ich noch irgendwie dazu bringen muss, dass die das Bild auf dem Bildschirm kriegt.
Ja, Bibliothek. Also es gibt da noch so extra, also diese Ports reden dann wieder mit ihren eigenen Bibliotheken üblicherweise. Also es gibt an der Stelle libwpe, die kümmern sich darum, dass die User-Input-Events, also meinetwegen, wir haben Touchscreen und die sollen in die Engine rein. Und also Apple wird sich jetzt, glaube ich, nicht darum kümmern, dass mit meiner eigenen selbstgebauten libwpe Touch-Events, die nicht auf einem iOS- oder Safari-Gerät erzeugt wurden, irgendwie in die Engine reinkommen. Das heißt, das ist dann genau die Aufgabe von den Ports, da entsprechende, also die Engine sozusagen so zu verändern oder an den Stellen zu verändern, dass sie halt für den bestimmten Use Case funktionieren. Also zum Beispiel für Embedded-Produkte. Das heißt, es geht über die Touch-Events, es geht um Multimedia-Wiedergabe, ist da halt ein großes Thema. Das ist genau der Punkt, warum man wahrscheinlich WPE den anderen bei so einem, also bei einem Nicht-Desktop-Anwendungsfall vorziehen sollte, zumindest aus meiner Erfahrung raus, weil die halt für Embedded halt die richtigen Entscheidungen für mich treffen. Also die sagen, wenn ich ein Video habe, also ne, man kann in irgendwie mit HTML5 oder so, kann man ein Video in einen Browser rein embedden und dann wie irgendwie bei YouTube oder so, kann man das wiedergeben. Man kann das auch zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, für irgendeine Animation oder so benutzen. Man kann da WebGL und sonst irgendwas machen und so. Und das sind halt eben genau die Punkte, wo vielleicht sich ein Desktop-Safari anders verhalten sollte als mein WPE-Browser, also mein Embedded-Browser. Der benutzt dann am besten halt irgendeine leichtgewichtiges Framework, um das Video halt so wiederzugeben, dass es halt nicht Hölle ruckelt auf meiner günstigen Hardware.
Das heißt, man geht vorbei an sonstigen Renderpfad oder
man implementiert das selber und in dem Fall ist es halt mit GStreamer implementiert. Das heißt, warum sollte man das komplett?
WPE gibt dir dann quasi den komprimierten Videostream und sagt, den möchte ich jetzt dekodiert und gezeichnet.
Möchte ich umrendern, genau, ja.
Ah, okay. Genau. Dann kann man das fein polieren, damit es genau auf der Hardware, die man hat, halt schnell funktioniert.
Genau. Also zum Beispiel in den Anwendungsfällen, die ich mit betreut habe und betreue, da geht es zum Beispiel darum, also da waren in einer Web-Applikation mal so GIFs drin. GIFs mit, oder GIF, ja, okay, alles klar, okay. Ich habe mich schon seelisch auf diese Diskussion eingestellt, also in den nächsten 10 Minuten könnt ihr skippen. Okay, also genau, diese GIFs, die da irgendwie mit, weiß ich gar nicht, ich glaube in der Applikation waren irgendwie, lass mich nicht lügen, ich glaube 30 FPS GIFs waren da drin, mehrere MBs groß und die haben geruckelt, also auf meinem Desktop-Browser, wie eine 1, also flüssig, total gut. Was die eigentlich nur gemacht haben, ist irgendwie so eine Animation, so eine Warteanimation. Irgendwie
springen
vielleicht
so ein
Trainer, ja, irgendwie so ein, genau, Spinning Beachball auf.
Nachdenkender Smiley oder so.
Ja, oder hier dieser Bauarbeiter, der mit der, die Webseite ist in der Warte oder so. Sowas in der Ecke, ja.
Genau.
Genau, also irgendwie bei der Menüführung oder so sollte irgendjemand Animation angezeigt werden, dass der User weiß hier, keine Ahnung, entweder das lädt gerade oder es soll mir irgendwie das eine Feature nochmal so ein bisschen animiert halt irgendwie darstellen. Und das ist halt an der Stelle gescheitert, beziehungsweise hat halt nicht gut performt, wenn das auf einem Embedded Gerät mit, weiß ich nicht, keine Ahnung wie viel, die hatten irgendwie 256 oder 512 MB RAM, irgend so eine relativ einfache CPU, sag ich mal, einfacher SoC oder so. Da funktioniert es halt nicht, aber man kann halt gucken, was wäre denn, würde denn Hardware beschleunigt auf diesem SoC funktionieren. Und da bietet halt GStreamer unter anderem halt Möglichkeiten an, H.264 Video Hardware beschleunigt wiederzugeben. Ja. Und das funktioniert halt in GStreamer schon. Und das interessiert an der Stelle vielleicht den Chromium nicht, weil Chromium ist halt interessiert daran, dass auf deinem Desktop vielleicht Hardware beschleunigt irgendwas wiedergegeben werden kann oder WebGL oder so. Ein Zweifelsfall ist da vielleicht auch egal, weil da hast du irgendwie eh den großen i7 drin und das heißt, da ist es so, dass es dann halt extra für Embedded halt auf GStreamer gesetzt wird und damit wird halt das 60 MB GIF oder nicht 60 MB, 60 FPS oder 30 FPS oder 40, irgendwie sowas war es. Mhm. Es sah auf dem Desktop-Browser wirklich, also hast da keine Frames gesehen, das war ganz flüssig. Und als wir das dann als H.264 hatten, da war das auch total super und also hat man kaum gesehen in der GPU-Auslastung irgendwie, dass da sich was bewegt gegenüber einer sonst statischen Seite vielleicht.
Das klingt unintuitiv, weil halt so ein 1000 Jahre altes GIF-Format, das schon immer auf dem Prozessor gemacht wurde, dann versus einen wirklich komplizierten Videocodec. Aber wenn Hardware es macht, dann wird es schnell.
Ich musste aber auch dazu sagen, dass die Animation durchaus komplex war. Und das war auch eigentlich ein Video, was nur halt irgendwie der Kunde von uns quasi auf einen GIF runtergerechnet hat. Und ob er das jetzt irgendwie in einen GIF oder in H.264 runterrechnet an der Stelle, ist ihm egal. Mhm. Und performt. Und es ist halt nicht nur für Video-Wiedergabe, sondern es gibt halt auch Video-Eingabe. Also zum Beispiel hast du vielleicht eine Webcam an deinem Desktop oder an deinem Laptop oder so. Aber hast du vielleicht auch bei irgendeinem Anwendungsfall, Auto, Rückfahrkamera oder sowas. Du willst vielleicht auch das Kamerabild mal anzeigen oder so. Auch sowas würde dann sozusagen über GStreamer funktionieren. Du sammelst es halt an der einen Stelle ein oder machst irgendwie sowas wie WebRTC. Da gibt's ja im Browser und Browser-Engine-Umfeld ganz, ganz viele Web-APIs.
Es hat so seine Gründe, dass das ein großes Projekt ist.
Ja, genau. Also das werden auch nicht weniger Features, sondern immer mehr. Und
Bluetooth vielleicht.
Ja.
Ist drin.
Genau.
USB ist drin.
Ja.
Die Liste der komischen Web-APIs.
Ja, ja.
Machen wir jetzt nicht.
Nee, aber es gibt da richtig, also es gibt da absurde, aber es gibt auch irgendwie coole Sachen. Also ich habe, glaube ich, letztens mal einen, ich weiß gar nicht, was es war, irgend so ein ESP oder so per Browser geflasht. Das heißt, du kannst da irgendwie dein USB seriell oder was Dings da irgendwie dran anschließen oder so. Ja, und dann sagt er hier anschließen, dann bist du auf so einer Webseite und dann lädt er dir die Firmware über den Browser rein. Das ist, also nicht, dass ich sagen würde,
dass das eine besonders gute Idee ist.
Aber es war sehr convenient.
Total cool. Ja, okay. Browser können viele Dinge und Embedded Browser können die in Hardware beschleunigter. Und ressourcensparender?
Ja.
Ja, einfach jetzt. Ja, das ist so.
Das ist so. Also ja, man muss halt sagen, die Engines unterscheiden sich halt schon. Und je nachdem, wie der Fokus ist, da ist es sowieso schon so, dass WebKit von, wenn man das jetzt mit der Gecko oder der Blink Engine unterscheidet, dann ist es eh schon die leichtgewichtigste und ich glaube auch die mit den wenigsten Lines of Code. Das heißt, vielleicht fehlt auch noch das ein oder andere Feature oder so. Es gibt ja immer diese Web-Kompatibilitätsgrafen und so.
Safari ist der Internet Explorer der neuen Welt.
Ja, das würde ich jetzt, glaube ich, so nicht sagen, aber ich glaube
ich
schon, dass
heute,
so...
Ich glaube es heute sagen.
Ja, ja, okay. Aber ich meine, du hast ja auch als Produkt oder als jemand, der dafür entwickelt, auch die Wahl, du musst nicht jede dahergelaufene Website unterstützen. Du kannst halt gucken, welche Features sind da. Und also ich kenne ganz viele iOS- und Safari-Benutzer, die durchaus glücklich mit ihrem Safari sind und gar keine Ambitionen haben, da jetzt auf ein Chromium oder so zu wechseln. Das heißt, so schlimm kann es nicht sein. Aber ich habe da auch jetzt privat keine besonders großen Aktien drin. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die iPhone-Verkäufe werden dich lügen strafen. Ich glaube nicht, dass sie alle einen Firefox oder was auch immer da installiert haben. Also ja, so sieht's aus.
Gut. Was haben wir besprochen? Dass man Browser gerne haben möchte, dass man die für ganz normales Anzeigen von Dingen benutzen kann.
Von Dingen, ja.
Anzeigen von Anwendungen oder halt, ja, also genau, das ist ja der Fall, der eigentlich für uns jetzt interessant ist, dass man halt wirklich einfach eine Anwendung anzeigen kann im Browser und es geht nicht immer darum, dass man halt irgendwie Webseiten ansurft oder sowas.
Genau, das kann irgendeine Anzeigetafel sein, das kann irgendwas sein, mit dem ich irgendwie per Touch interagiere, das können ganz verschiedene Sachen sein, ja. Das kann auch vielleicht irgendwie das Küchengerät, was irgendwie ein Touch-Display hat sein, wo dann tatsächlich ein Browser draufläuft und meine drei Buttons und die Bibliothek der verschiedenen Rezepte, die ich da rein mitkochen kann oder so, mir anzeigt. Oder der Kühlschrank vielleicht, der Internet of Things kann nicht, dass ich sagen würde, dass das eine gute Idee ist, aber es passiert. Oder die Waschmaschine, es ist jetzt ja inzwischen alles connected und wenn das ein aufwendigeres Display hat, was jetzt nicht nur so eine, weiß nicht, rudimentäre Anzeige von irgendwie ein paar Zahlen hat oder so, dann ist man halt schnell dabei, dass man sich überlegen muss, wie stelle ich sozusagen mein User-Interface dar? Und da ist es tatsächlich relativ oft schon ein Browser.
Man kann auch dasselbe Interface dann natürlich nochmal extern bereitstellen. Dann
genau.
Kann man halt mit einem echten Browser, wo man aussuchen kann, wo man hingeht, dann kann man natürlich auch nochmal auf das Gerät draufgehen und dasselbe User-Interface quasi auch bedienen.
Genau.
Das ist natürlich ein nettes Feature.
Ja. Also man stellt sich irgendwie einen Verkaufsautomat vor, einen Kaffeeautomat oder sowas, wo man sein Kaffeeprodukt, seinen Kakao, seinen Cappuccino konfigurieren kann. Und vielleicht ist es so, dass der Hersteller die Preise oder die Zusammensetzung, die Zuckermenge oder was konfigurieren können will, ohne dass er vielleicht oder sie zu den ganzen Automaten rausfährt und das überall ändert, sondern vielleicht reicht es eine authentifizierte API oder so auf der Webseite, die das Gerät irgendwie ausliefert oder wie das irgendwie angekabelt ist, aufzurufen und die Preise oder die Zuckermenge oder sowas da anzupassen.
Wenn man so eine Anwendung hat, ja, dann will man ja auch ein Stück weit sicher gehen, dass die auch funktioniert.
Ah.
Ja. Weißt du schon, worauf ich hinaus?
Ich habe so eine Idee, ja.
Ach, Mann.
Du willst bestimmt Richtung...
Wir wirken vorbereitet, oder? Ah,
total.
Sorry. Also es ist natürlich ein natürliches Gespräch, ja. Aber trotzdem kann man ja so wirken, als wäre man vorbereitet.
Mhm. Mhm, ja. Wir haben uns schon mal eine grobe Idee irgendwie zurechtgelegt, wie das funktionieren könnte. Ja, genau. Du willst bestimmt auf Automatisierung und Testautomatisierung raus, oder?
Ja.
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 Und das ist nicht mal exklusiv ein Embedded Use Case, sondern das kann auch, weiß ich nicht, mein Web Framework oder sowas sein, das ja vielleicht sich im Prinzip super verhält. Ich habe das jetzt in meinem Referenzbrowser Edge oder was. Da läuft das super. Also in der Version von vor 3 Jahren, die ich da mal installiert habe und seitdem, keine Ahnung, habe ich keine Updates gemacht oder so. Aber vielleicht, weiß ich nicht, fluchen alle iOS-Benutzer und die Website verhält sich komisch oder so. Und in diesen Fällen ist es halt so, dass man vielleicht das automatisiert auch testen können will. Das heißt, man will sich vielleicht nicht unbedingt einen iPhone oder irgendwas kaufen müssen oder einen MacBook, um da irgendeinen Safari oder sowas drauf zu machen oder so. Aber auch natürlich bei Produkten ist es sinnvoll. Man kann mit WebDriver und Selenium zum Beispiel, kann man den Browser automatisieren. Man kennt es vielleicht, wenn du auf deinem Browser F12 drückst, kommt so ein Inspektor hoch, also ja, bei den meisten Browsern zumindest. Und dann kannst du da irgendwie auf das Console-Tab oder sowas klicken und dann kannst du sagen, hier das und das Element in meinem DOM, also in diesem Baum von Objekten, Elementen, die da quasi so drin sind, da möchte ich gerne hier das dritte Div in meinem Body haben oder so und da möchte ich 5-mal draufklicken, weil dann wird die Farbe von Rot nach Lila nach Grün oder so gewechselt. Und das soll möglichst in jedem Browser, der da draußen existiert, funktionieren, aber das soll natürlich auch, nachdem ich mein WebKit, mein WPE hochgezogen habe, auch noch funktionieren. Und das kann ich automatisieren und testen.
Okay, das heißt, ich habe meine Web-Anwendung, die ich benutzen möchte und jetzt möchte ich Software schreiben, die sicher geht, dass die sich so verhält, wie ich davon ausgehe, dass sie sich verhält.
Genau, also ich kann natürlich irgendwie Praktikantin, Praktikant oder so anstellen und sagen, hier einmal bitte die komplette Menüführung auf meinem Touch-Display da durchklicken. Ist bestimmt auch nochmal eine ganz gute Idee, dass das vielleicht auch nochmal einen Mensch irgendwie abnimmt, weil das Touch an der Stelle sich noch genauso verhält, wie ich das, also dass das auch wirklich als Event so ankommt, wie ich das erwarte, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dass ich sozusagen sagen kann, wenn ich an Position XY auf meinem Display hinklicke oder hintouche, zumindest irgendwie simuliert, dann soll das und das passieren.
Und wie sieht so ein Test dann aus? Also du sagst jetzt tatsächlich, also du hast ja eben einmal da so über den DOM geredet, wo man so tatsächlich reingucken kann, so hier ist ein Textknoten und der hat einen Inhalt und so. Aber hast jetzt auch auf, man drückt tatsächlich Dinge.
Genau, du kannst irgendwie Koordinaten klicken, du kannst im Prinzip alles machen, was in diesem Inspektor auch machen kannst. Also da gibt's halt APIs für, die dich diesen Browser quasi fernsteuern lassen können. Und das funktioniert halt, wie gesagt, irgendwie über F12 oder so, diesen Inspektor. Bei einem Embedded Browser ist es dann üblicherweise so, dass du das über Selenium und diesen WebDriver machst. Also WebDriver, ich kann es ja nicht hundertprozentig sagen, aber es ist im Prinzip so ein Standard, auf den sich alle Browser-Engine-Hersteller, Entwicklerinnen, Entwickler geeinigt haben, die quasi eine standardisierte Methode anbieten, wie ich diesen Browser automatisieren kann, ohne dass ich da tatsächlich vorsitze. Und über diese API, über Selenium, das ist so ein Browser-Automatisierungs-Framework, jetzt auch nicht WPE oder WebKit spezifisch, sondern das kann alle großen Browser, kann ich dann eben sagen, connecte mich auf dem und dem Port, also dann starte ich meinen Browser halt im Automatisierungsmodus, dann ist auf irgendeinem Port so ein Inspector-Server offen, also das, was ich üblicherweise im Desktop-Browser dann halt mit F12 machen würde. Und da kann ich mich hinconnecten und kann halt eben genau diese Sachen, die ich auch in das Konsole-Tab reinmurmeln würde im Browser-Inspector, kann ich halt auch da machen. Und da gibt es Bindings für alles Mögliche für. Das kann ich zum Beispiel in Python oder auch irgendwie in C oder in Rust oder sowas irgendwie bauen und kann dann sagen, hier, keine Ahnung, das dritte Div, da bitte einmal anklicken, dann 2 Sekunden warten, dann soll da, keine Ahnung, das Notification-Fenster hochgeploppt sein. Dann gucke ich danach und dann ist der Test grün. Und das kann ich natürlich in meiner Board-Farm alles ausführen. Und das kann headless passieren, das kann aber auch beobachtbar passieren. Ich kann halt zu bestimmten Zeitpunkten Screenshots machen, kann mir die auch wegarchivieren, kann da entsprechend die Testcases diffen und kann gucken, dass die Elemente immer noch genau dahin gerendert werden, wo ich sie erwarten würde. Und zwar nicht nur in dem einen Browser vielleicht, sondern auch in den anderen 3 Browsern. Mhm. Bei dem Embedded Use Case halt hauptsächlich, um zu gucken, dass auch irgendwie nach einem Versionsupdate oder so meine Applikation noch so dargestellt wird, wie ich das erwarten würde.
Und bedienbar ist.
Ja, das wäre doch hilfreich, oder?
Ja, das ist so der Punkt Automatisierung gewesen, oder?
Ja.
Funktioniert immer alles in WebKit?
Also in WebKit würde ich sagen, wir hatten ja schon so ein bisschen, welche APIs da vielleicht, oder dass da vielleicht die ein oder andere API, die noch relativ frisch ist, noch nicht implementiert ist, muss ich auch sagen, dass die Leute, die da die Browser-Engines implementieren, werden natürlich nicht von der W3C, also so einer Standardorganisation, dazu gezwungen, da irgendwelche APIs zu implementieren, sondern es ist natürlich ein bisschen anders, dass eben genau diese Leute oder diese Firmen, die dahinter stecken, Google, Apple, aber auch Mozilla oder so halt Leute in diesen Konsortien sitzen haben. Und diese Konsortien bestehen halt eben aus diesen Entwicklern, die sagen, es wäre doch cool, wenn wir, keine Ahnung, diese ESPs.
Wie wird's mit USB im Browser?
USB okay. Bauen könnten. Und dann einigen die sich da drauf und sagen, hier, so würde das doch cool aussehen. Und dann liegt's natürlich jeweils an den eigenen, an den Browser-Engine-Herstellern oder was heißt Herstellern, Entwicklerinnen, Entwicklern, diese APIs dann zu implementieren. Und ja, da fehlt manchmal das eine oder andere im Core, aber ich würde sagen, das ist schon relativ komplett, es sei denn, man will jetzt irgendwie vielleicht die Bleeding-Edge-Sachen, bestimmt die eine Engine mal vorne ran und die andere hinten noch ein bisschen dran. Aber es ist halt auch so, dass manche von diesen Engines auf Port-Ebene implementiert werden müssen. Also nur weil irgendwer sagt, das ist eine HTML5-Videotech, heißt es halt nicht, dass mein PlayStation- oder WPE-Port an der Stelle das Richtige macht und das Video da reinrendert. Mhm. Vielleicht macht das iOS richtig, aber vielleicht mein WPE noch nicht oder so. Und an der Stelle haben wir, Kollege und ich, hier bei Pangotronics mal die ein oder andere API noch eingebaut oder so Touch-Input-Handling, ein bisschen was repariert, was vielleicht noch nicht ganz standardkonform war, was Kunden von uns aufgefallen ist. Eins der Beispiele ist die sogenannte Pointer-Event-API, die gibt es schon. Ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen Erfahrung mit hast oder so.
Absolut. Gar nicht.
Ach so. Schade. Ja. Ja, also ich bin da jetzt auch absolut kein JavaScript-Experte, was das angeht, aber üblicherweise, wenn du irgendwie so eine Applikation hast oder so, dann willst du ja so Events abfangen. Du willst wissen, wann klickt irgendwer wo, mit einem irgendwie Mausklick hoch, Mausklick, also ne, irgendwie Rechtsklick, Linksklick, Maus down, Maus up oder so, oder Click-Events und so weiter und so fort. Und da gibt's halt auch eine API, die sich da Pointer-Events nennt. Und die war tatsächlich implementiert. Das funktioniert alles, aber es gibt verschiedene Typen von dieser Pointer-Event-API.
Also und Pointer im Sinne von Maus und Touch
und Pen oder so, also irgendwie so ein Stift oder sowas zum Beispiel. Das sind, glaube ich, so die üblichen drei Anwendungsfälle an der Stelle. Mhm. Und im WPE-Port war das so, oder ist das auch noch so, wir sind da jetzt gerade dabei, Pull-Requests sind offen, dass die Maus, also die Pointer-Events vom Typ Maus sind implementiert, aber die Pointer-Events vom Typ Touch existieren halt nicht. Das heißt, auch wenn du mit deinem Finger da drauf drückst, auf einem Embedded WPE-Browser oder so,
Maus hat gedrückt.
Genau. Weil es war halt das Einfachste, einfach mal die Maus-Implementierung da irgendwie, also man synthetisiert an der Stelle Maus-Events, macht man an der einen oder anderen Stelle tatsächlich absichtlich. Das ist dann mehr so eine Legacy-Geschichte, dass man sagt, auch eine Web-Applikation, die vor 10 Jahren oder so erstellt wurde, die muss trotzdem noch, wenn die auf Maus down, Maus up oder sowas hört, muss trotzdem noch funktionieren. Das heißt, da werden an Stellen wirklich Maus-Events synthetisiert, auch wenn ich nie eine Maus da an diesem Gerät angeschlossen habe. Aber an anderen Stellen ist es halt so, dass man sagt, diese Pointer-Events ist eigentlich ein anderes Level an API, was generischer ist. Wir hatten jetzt ja schon gesagt, da gibt es verschiedene Input-Typen, die will man unterscheiden können. Und naja, eine Maus verhält sich halt nicht so wie meinetwegen eine Touch-Dings. Also wie willst du mit einer Maus, also musst mehrere Mausgeräte anschließen oder so, um sowas wie Multitouch zu machen und da irgendwie Pinch to Zoom oder so.
Ja,
das wird dann schwierig, ja. Genau, wenn du sowas erkennen willst im Browser, dann gibt es eben diese Pointer-Events und da haben wir die Pointer-Events vom Typ Touch im WPE nachimplementiert.
Das heißt, ihr habt genau im WPE-Port die Software geschrieben und dann eingereicht für Review und in der Hoffnung, dass es jemand aufnimmt in den Hauptzweig. Mhm. Wer wäre das so? Wer ist WebKit?
Also generell kann man, glaube ich, sagen, Apple ist WebKit. Mhm. Aber es gibt ganz viele Organisationen, die da mehr oder weniger halt irgendwie Maintainership von irgendwas machen. Die Haupt... Naja, also da, wo es sozusagen so ein bisschen auseinandergeht, ist vor allen Dingen halt bei den Ports. Also der PlayStation-Port wird sicherlich eher von Sony-Mitarbeiterinnen gepflegt werden. Der GTK-Port wahrscheinlich eher von Leuten aus dem GNOME-Umfeld. Mhm. Und der WPE-Anteil ist von Leuten von Igalia gepflegt, maintained. Mhm. Das ist auch eine Embedded-Consulting-Firma, die sich aber sehr auf Browser eben spezialisiert hat. Und das vor, weiß ich gar nicht, ich glaube so 2014, 15 oder so, ist der Port aufgekommen. Ich weiß gar nicht, wann er tatsächlich, also der ist erst so getrennt maintained worden und ist dann irgendwann halt in den Hauptrepository aufgenommen worden. Ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. 2017, 18 so die Ecke, würde ich sagen.
Also es ist quasi so ein richtiges Open-Source-Projekt, wo halt verschiedene Bereiche abgesteckt sind und dann Zuständigkeiten und auch über Firmen hinweg.
Richtig.
Spannendes Zeug, viel Politik wahrscheinlich.
Ja, sicherlich, aber das ist wahrscheinlich da nicht viel anders als beim Linux-Kernel oder so, oder?
Ja, soll auch vorkommen. da möchte ich auch nochmal jemanden eigentlich für hier haben, so wie eigentlich Patches in den Linux-Kernel wandern. Mhm. Weil das ist interessant. Also,
ja, finde ich. Da hat bestimmt auch jedes Projekt so seine eigenen Erfahrungen gemacht und seinen eigenen Workflow. Die einen sind da vielleicht ein bisschen hipper oder, weiß ich nicht, ein bisschen webzentrierter, nehmen dann vielleicht eher irgendwie GitLab, GitHub und die anderen setzen vielleicht, also ich will kein Fingerpointing, aber vielleicht setzen die eher auf irgendwas Klassisches wie eine Mail oder so. Und auch WebKit ist da tatsächlich noch gar nicht so lange dabei, super hip zu sein.
Wie lief es früher?
Früher ist, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr gewesen, da war das alles Subversion SVN.
Oh!
Ja! Oh, ich sehe, unsere Zeit ist gerade.
Mensch! Ja! Aber es ist nicht mehr so.
Sie sind jetzt auf Git migriert und sind auf GitHub, haben sie ihr Repository. Und ich sage nicht, dass alles toll ist. Es ist immer noch ein Schmerz. Es ist halt auch das Ding. Ne? Du willst deinen Port halt im Hauptrepository haben, weil sonst divergiert das und bricht an 1000 Stellen. Aber du bist halt auch als Igalia, also als Igalia-Firma, die Maintainership für den Port machen, sind die halt auch einem gewissen Anteil an sozusagen Politik von Apple unterworfen. Wenn die sagen, wir wollen das da drin haben, dann gelten halt im Zweifelsfall der Code-Style und weiß ich nicht, die Auflagen, die da funktionieren. Auf jeden Fall kann man jetzt bei GitHub Pull-Requests gegen WebKit stellen.
Das stelle ich mir interessant vor, weil es ja ein Riesenprojekt ist und wahrscheinlich sehr viele Pull-Requests und Zuständigkeiten müssen geklärt werden und ansonsten gehen die einfach unter oder sowas.
Ja, genau.
Interessant.
Das wäre fast eine eigene
Episode. Das wäre, ja, der Weg eines Patches.
Ja.
In verschiedenen Projekten. Das wäre doch mal was zu vergleichen. Guck mal, da können wir uns mit mehreren Leuten zusammensetzen und jeder kann so aus seinem.
Ja, können wir machen. Gerne.
Ja, aber nicht jetzt.
Nee.
Weil ich glaube, jetzt haben wir das Spannendste erzählt, oder?
Ja, wenn deine Liste da abgehakt ist.
Ich habe nicht einen einzigen Haken gemacht, weil ich da nicht so organisiert bin.
Ach so, ja. Aber du hast das im Blick und dann.
Ja, ich weiß das auch nicht. Ja, gut. Ich glaube, dann war das unsere Folge über Browser Engines, warum die manchmal keine Bedienleisten haben und.
So richtig haben wir da gar nicht drüber geredet, aber naja, doch eigentlich schon. Ja, doch.
Ja, sonst kannst du unsichere Seiten ansurfen. Das, ja. Deswegen keine Bedienleiste. Nee, dann war das unsere Folge und ich fand sie sehr interessant.
Ja. Ja. Ich danke dir für die Einladung.
Ja, immer gerne. Also, wenn du nochmal was hast, ein Thema, dann machen wir auch einfach noch eine.
Ja. Denkt dran, wenn ihr das nächste Mal vor dem Ticketautomaten steht oder die Anzeigetafel seht, es könnte ein Browser sein.
Deswegen klickt es sich so langsam.
Das ist ganz üble Nachrede. Also, das muss nicht so sein.
Ja. Gut. Gut, ja. Dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.
Tschüss.